Einen herzlichen, schönen guten Morgen und herzliches Willkommen auch von meiner Seite. All denen, die hier sind heute Morgen, schön, dass ihr da seid. Auch all denjenigen, die über Skype mit zugeschaltet sind und an dem Gottesdienst teilhaben. Schön, dass ihr da seid. Egal, ob ihr den Gottesdienst jetzt heute seht oder erst heute Nachmittag oder nächste Woche. Gottes Wort ist immer gegenwärtig und immer aktuell, wenn es ertönt. Wir leben in ausgesprochen spannenden Zeiten. Das haben Sie bestimmt auch schon mitbekommen. Ich meine nicht Corona. Davon haben wir genug gehört. Ich meine wir deshalb in spannenden Zeiten, weil wir leben in der Zeit des Heiligen Geistes. Des Heiligen Geistes. Das war nicht immer so, dass der Heilige Geist auf alle sich ausströmen möchte, dass er jedem zur Verfügung steht. Das war bei weitem nicht immer so. Nicht in der Geschichte der biblischen Offenbarungen und da hören wir nachher gleich ein bisschen mehr, aber jetzt ist es so, wir leben heute in diesen ausgesprochen reichen und spannenden Zeiten. An jenem Tag, als sich 120 Menschen in Jerusalem betend versammelt hatten, geschah ein Ereignis, liebe Gemeinde. Und die Wirkung dieses Ereignisses ist bis heute spürbar. Die Wellen reichen bis in die Gegenwart hinein, bis in diesen Morgen hinein. Und sie werden erst dann abklingen in dieser Welt, wenn Jesus wiedergekommen ist. Das gilt bis zu seiner Wiederkunft. Jesus hat in seinem Versprechen, Taten folgen zu lassen, tatsächlich den Heiligen Geist geschickt. Johannes 14, dort hat er in einer langen Rede seine Jünger getröstet und einen Tröster geschickt. Na, der Tröster, der heißt auch Anwalt, kann man übersetzen mit Anwalt, Paraklet und Beistand. Und der ist jetzt da. Das heißt, Gott ist seinen Menschen ganz nahe gekommen. Liebe Gemeinde, viel näher als jemals zuvor. Darum sage ich, das ist eine spannende Zeit. Gott ist heute viel näher als jemals zuvor. Nachdem Gott sich nämlich ganz am Anfang früher seinem Volk vereinzelt geoffenbart hat, hier mal einen Propheten, dort einen Propheten, also einzelne Personen mit Heiligem Geist ausgestattet hat und dann in einer zweiten Phase noch einmal ganz persönlich seinen Sohn geschickt hat. Das war noch mal eine Ecke persönlicher. Als er seinen Sohn geschickt hat, als Mensch in diese Welt, Jesus, Jeschua, so näherte er sich nun ein drittes Mal in einer Form, die an Dichte nicht mehr zu überbieten ist. Absolut nicht mehr zu überbieten ist. Dichte und Nähe sind jetzt auf ihrem Höchststand angekommen, zumindest in dieser Welt. In dieser Welt, in der wir alle jetzt noch leben. Da kam Gott nämlich, ja, er kam als das, als der, der er eigentlich ist, als Geist. Ja. Gott ist Geist, so heißt es im Johannesevangelium 4, Kapitel 24. Und als Heiliger Geist kam er zu uns und er ist nicht mehr gegangen. Er ist geblieben bis in die Gegenwart. Das heißt, wir müssen es uns wirklich so versuchen, mal auf der Zunge zu gehen zu lassen. Was heißt denn das? Das heißt, dass Gott jetzt jedem Einzelnen von uns, von Ihnen hier, dort, gleichzeitig nahe sein kann. Er kann Ihnen gleichzeitig nahe sein in Nürnberg, ja, in New York und in, egal wo auf der Welt. Er kann jetzt Ihnen gleichzeitig nahe sein. Das ist fast schon so ein Stück vorweggenommener Himmel auf Erden. Hier für uns, das ist einzigartig. Und eine Folge davon, dieses Kommens, liebe Gemeinde, ist, der Heilige Geist ist uns nahe, er heilt auch. Und er heilte an Pfingsten, insbesondere an Pfingsten, das, was Menschen viele Zeitalter zuvor zerbrochen haben, nämlich die Sprache, die Kommunikation miteinander, die Menschen vor vielen Zeitaltern vorher zertrümmert haben, heilt er wieder. Sie sehen diese ganze Spanne. Da geht es von der Sünde, von der Ursünde angefangen, aber bis zur Sprachverwirrung, bis zur Spracheinigung, könnte man vielleicht so sagen. Das ist eine große Zeitspanne. Und wir sind da mittendrin. Wie es zu diesem Zerbruch kam, liebe Geschwister, das lesen wir in dem Text, der heute unserem Predigttext zugrunde liegt. Und er steht im ersten Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder und fassten den Entschluss, los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Er sagte, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer einzigen gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Soweit darf es nicht kommen. Wir werden hinuntersteigen und dafür sorgen, dass sie alle in verschiedenen Sprachen reden. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. So zerstreute der Herr die Menschen von diesem Ort über die ganze Erde. Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon, Verwirrung, genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschheit verwirrte und sie in alle Himmelsrichtungen zerstreute. Soweit das Wort Gottes. Um Zerbruch und Heilung besser zu verstehen und dem Ganzen etwas besser auf die Spur zu kommen, lassen Sie uns in den nächsten paar Minuten die Ereignisse vielleicht mal in einem etwas größeren historischen und vor allen Dingen heilsgeschichtlichen Zusammenhang betrachten. Ich denke, das tut der Anschaulichkeit dieses ganzen Ereignisses und dieses ganzen Themas gut. Paulus sagte einmal im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 32, ich zitiere, gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Interessant. Also Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, hat es gefallen, in der gesamten Menschheitsgeschichte zu wirken. Und er tut es bis heute. Und da gibt es bestimmte Epochen, in der sein Wirken entweder auf Juden, auf Heiden oder auf die Gemeinde ausgerichtet ist. Das ist nun spannend, wo stehen wir heute? Nicht? Es ist immer wichtig, zumindest zu versuchen, zu verstehen, auf welcher Linie befinden wir uns heute, wo sind wir heute? Vom ersten Buch Mose, Kapitel 1 bis 11. Also 11, der Turmbau zu Babel, das ist der Abschluss dieses ersten Teiles, da ging es ausschließlich um die Heiden. Da ging es wirklich nur, das heißt, das Wort Heiden kommt da gar nicht vor. Die Goyim, die gab es damals noch gar nicht, denn Heiden, das war ein Abgrenzungsbegriff von den Juden. Bloß zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Juden, es gab nur Menschen. Es ist auch in der Bibel hier im Text nur von Menschen die Rede, von der Menschheit. Und also ohne nähere Unterscheidung, nicht? Und die Heiden, die Menschen, die Menschheit war nun, also nachdem der Sündenfall passiert ist, gab es ja schon mal eine Tabula rasa in Gestalt der Sintflut, nicht der großen Flut. Und aus dieser Sintflut hat sich Gott dann eine Familie ausersehen, die überlebt hat. Das ist die Familie des Noah. Und aus dieser Noah stammen diese Menschen, von denen jetzt hier die Rede ist. Nicht? Also da hat Gott schon mal vorher aufgeräumt, aber er hat dann gesagt, nein, er will das nicht mehr machen. Er möchte die Menschheit nicht mehr auslöschen, sondern er steht jetzt zu seiner Menschheit. Da, mit diesem Entschluss Gottes, ging ein anderer Entschluss einher, nämlich der Entschluss großer, schmerzvoller Arbeit für Gott und zugute. Und das ist spannend. Nicht? Und diese zweite Menschengruppe, die sich nun aus Noah entwickelte, nicht Sem, Ham und Japhet waren die drei Söhne, daraus haben sich dann die weitere Menschheit entwickelt und auch dort kam es wieder zum Ungehorsam. Auch diese Menschheit hat gesagt, nein Gott, wir brauchen dich nicht, wir wollen dich nicht. Und sie rebellierten gegen ihn, also unterbrach er seinen Segen für diese Menschheit, aber nur vorübergehend, nicht für immer. Das ist in der ganzen Geschichte absolut spannend zu beobachten. Darum, ich versuche das jetzt mal so zusammenzubündeln, vielleicht wird es klarer. Nicht? Also in der ersten Phase, die Leute rebellieren und Gott unterbricht das radikal. Aber er vernichtet sie nicht. Die Unterbrechung des Segens ist nur vorübergehend. Das alles geschah von Kapitel 1 bis 11, bis zu unserem Text. Gott wirkt unter den Menschen. Dann ab Kapitel 12, liebe Geschwister, erwählt Gott aus dieser Menschheit, also aus dem Nachkommen Noahs, den Abraham. Genau gesagt aus dem ältesten Sohn Sem, Ham, Japhet. Und aus Sem kam dann Abraham. Und Gott sagt, dass aus Abraham, aus diesem Spross, ein großes Volk werden wird, nämlich das Volk der Juden Israel. Das ist interessant, als Jesus dann später, viel später kam, das ist auch sinnvoll, sich das manchmal so vor Augen zu halten, als Jesus kam, da kam er zunächst mal nach eigenem Selbstverständnis nur für die verlorenen Schafe Israels. Ja, das können Sie nachlesen in Matthäus 15, Kapitel 15, Vers 24. Da heißt es, sagt Jesus zu der Frau, die will, dass ihre Tochter geheilt wird, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Das war Kenntnisstand auch des irdischen Jesus zu dem Zeitpunkt. Und obwohl Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn sandte, um für alle da zu sein, um für die ganze Welt zu sterben, dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus gekommen ist, um alle Zusagen zu erfüllen, die Gott zunächst mal den jüdischen Vätern gemacht hatte. Wir sehen das auch in der Weihnachtsgeschichte. Als Maria Jesus empfangen hatte, da hat der Engel, das war kein geringerer als Gabriel, also einer der ganz Oberen, der Chefengel, der direkten Zugang zu Gott hat. Das haben nicht alle Engel. Vier gibt es. Und Gabriel war der Cherub, ne? Cherub. Der sagte zur Maria, der hat ihr die Zusage gemacht, dass Gott ihm, also ihrem Sohn, den Thron seines Vaters David geben wird. Nachzulesen bei Lukas 1, 32. Das heißt, er ist als Sohn Gottes von ganz oben gekommen, als Sohn Gottes in diese Welt, um die königliche Nachfolge Davids anzutreten. Hier in dieser Welt. Und damit gleichzeitig das Himmelreich auf Erden zu bringen. Denn mit Jesus kam nicht irgendjemand. Das war nicht irgendeiner. Also die Königslinie Davids, die gab es zu dem Zeitpunkt da schon nicht mehr. Die war durchtrennt. Es gab keinen nachfolgenden Davids mehr. Und jetzt kam er von oben. Und das ist kaum vorzustellen. kaum vorzustellen, was gewesen wäre, wie sich die Welt entwickelt hätte, wie der Geschichtsverlauf weitergegangen wäre, hätte das Volk damals Ja zu seinem König gesagt. Das übersteigt unsere Fantasie. Wir wissen, dass es nicht dazu kam. Und die Propheten sagten ja auch in der Tat was anderes zuvor. Aber ja, warum kam es nicht dazu? Warum kam es nicht dazu? Weil Israel seinen König ablehnte. Israel verwarf seinen König. Also wurde das sichtbare Reich Gottes noch einmal zurückgehalten. Ich erinnere zuerst, hier hat Gott den Segen zurückgehalten für die Menschheit. Und dann kommt der Sohn Gottes zunächst mal für sein Volk. Und die haben ihn auch abgelehnt. Und nun sagt Gott immer noch nicht Schluss aus, sondern er hält den Segen wieder zurück. Ein zweites Mal. Oder er hat es aufgeschoben. Denn Jesus, der verworfene König, starb jetzt und stand am dritten Tage von den Toten wieder auf. Er wurde von seinen Jüngern gesehen und von 500 weiteren Zeugen. Und kurz vor seiner Himmelfahrt fragten ihn dann die Jünger, die Frage ist auch sehr interessant, Apostelgeschichte 1,6, Herr, stellst du in dieser Zeit die Königsherrschaft wieder her? Die Königsherrschaft Israels. Die Jünger dachten zu keinem Zeitpunkt an die Gemeinde. Nicht in dieser Phase. Da war von der Gemeinde überhaupt nicht die Rede. Das Phänomen Gemeinde kam viel später erst durch Paulus und eine Offenbarung, die Paulus hatte. Also das war hier alles noch innerjüdisch. Und das war alles noch im Kontext jüdischer Denke. Und als die Jünger dann Jesus fragten, wann er das Königreich herstellen will, Apostelgeschichte 1,7, da antwortet Jesus dann, euch steht es nicht zu, das zu wissen. Das klingt ein bisschen nach Abkanzeln, nicht? Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Warum dieser brüske, kurze Antwort? Nun, ich denke, er sagte das, weil er zum einen weil er mit seinem Volk noch nicht fertig war. Er wollte ihnen noch eine Chance geben, aber jetzt ging die ganze Sache auch nach außen zu den Heiden. Zuerst hat Jesus gesagt, ich bin nur gekommen für die verlorenen Schafe meines Volkes. Jetzt hat ihm der Vater klar gemacht, dein Auftrag ist etwas größer. Und jetzt ist allen klar, der Auftrag meint die ganze Welt, die komplette Menschheit. Und was passierte dann? Dann passierte Pfingsten. Pentekoste. 50 Tage nach der Auferstehung. So, jetzt bin ich wieder am Anfang angelangt und da leben wir heute noch. Wir leben heute noch in dieser Pfingstzeit, in dieser Zeit dieses reichen Geschenkes Gottes. Gott kam ein drittes Mal mächtig auf die Erde und legte sich ist bereit, jedem, der sich diesem Sohn anvertraut, den Geist zu geben. Zur besseren Klärung, der Heilige Geist wird nicht wie im Gießkannenprinzip über alle ausgegossen. Wenn es heißt, der Heilige Geist geht über die ganze Welt und alle Menschen sind gemeint, dann sind sie wohl gemeint. Aber bekommen tut ihn, wer Ja sagt zu dem Geschenk. Du musst ja nicht viel sagen. Nur Ja sagen. Man muss auch gar nichts leisten. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Was macht Kinder, was zeichnet Kinder aus? Dass sie einfach Ja sagen können, ja, danke. Wenn du ein Geschenk gibst, kriegen solche Augen und freuen sich. Ja, kriegt solche Augen und freut euch. Weil das ist der Heilige Geist. Damit kriegt man den Heiligen Geist. Das ist das Geschenk. Und das ist uns anvertraut. Und die Folgen, liebe Gemeinde, waren dramatisch. Jetzt komme ich langsam zu dem Text hier. Was im 1. Mose, Kapitel 11, vor Jahrtausenden zerbrochen war, erfährt jetzt Heilung. Und mehr als das. Es ist nicht nur Heilung. Auch das bitte ich Sie wirklich mal in Ruhe nachzudenken und zu meditieren. Was vor Jahrtausenden zerbrochen war, nämlich die Sprache, die zersplitterten Sprachen, diese, und die Zerstreuung, erfährt, jetzt wird jetzt unter der Führung des Heiligen Geistes auf einmal zum Medium zur Ausbreitung des Evangeliums. Sind Sie noch bei mir? Also das, was früher, Sie hatten nur eine Sprache, Israel hatte nur eine Sprache, die Menschheit hatte nur eine Sprache, die Menschheit kannte nur eine Sprache, die wurde zersplittert in unendlich viele Sprachen. Und das war eigentlich als, ich weiß nicht, ob man Strafe sagen kann, aber definitiv als Blocker gedacht, dass die Menschheit nicht in dem Stil weitermacht, wie sie angefangen hat. Und diese Sprachenvielfalt wird jetzt auf einmal zum Segen. Jetzt benutzt Gott diese Sprachenvielfalt und rettet sie, er rettet die Kommunikation jetzt. Und sie redeten in den Sprachen, heißt es in der Pfingstgeschichte. Damit ist unter anderem, also ganz wesentlich, würde ich sagen, das gemeint, dass sie sich jetzt auf einmal verstehen. Jetzt wird die Sprache gesegnet. Jetzt wird die Sprache benutzt, um die frohe Botschaft in den letzten Winkel dieser Erde zu tragen. Das ist, so arbeitet Gott. Es ist spannend, liebe Gemeinde, Gott ab und zu mal über die Schulter zu gucken, wie er so vorgeht. Er tut es an einer anderen Stelle auch, wenn ich das kurz einschieben darf, nämlich, weiß nicht, haben Sie schon mal die sogenannten Apokryphen gelesen? Kennen Sie das? Das sind so die Bücher, die Geschichten zwischen Altem und Neuem Testament. Die sind nicht in jeder Bibel drin. In der neuen Lutherbibel sind sie drin. In der katholischen Bibel, die haben sie nie rausgenommen. Luther hat sie rausgeschmissen damals. Aber sie sind gut und hilfreich zu lesen. Aber das sind sie in der Tat. Und da gibt es nämlich also zwei Bücher, die Makkabäus-Bücher, Judas Makkabäus, ganz kurz zusammengefasst. Da wird das gleiche Prinzip deutlich. In der Zeit Judas Makkabäus, das war ungefähr so 160, 165 vor Christus, war eines der schlimmsten, schwärzesten Zeiten für Israel. Alexander der Große lebte schon nicht mehr, das war das Zeitalter des griechischen Weltreiches. Nicht? Die Griechen hatten zu dem Zeitpunkt das Sagen, sie waren weltreich und Eroberer. Und wie gesagt, Alexander der Große lebte nicht mehr. Und dann gab es, die hatten diesen schrecklichen König Antiochus Epiphanes. Ihnen, vielen von Ihnen wahrscheinlich ein Begriff, das klingt schon wie Antichrist, ne? Naja, also die Art und Weise, wie Antiochus Epiphanes mit dem Volk der Israeliten umgegangen ist, das ist fast schon ein Schlagschatten vor dem, was noch kommen wird, wenn es hier mal richtig abgeht, wenn der Antichrist kommt. Aber wie gesagt, wir warten auf Christus, nicht auf ihn. Aber das hat schon leicht prophetische Andeutungen. Aber das war grausam, das war für die Israeliten die grausamste Zeit, weil Antiochus Epiphanes wollte Israel ausradieren, er wollte es auslöschen. Er wollte jede Erinnerung daran auslöschen. Hat zum Beispiel aus dem Tempel in Jerusalem einen Zeus-Tempel gemacht, hat Schweine darin schlachten lassen und das war grausam. Und da gab es eine kleine Gruppe, nämlich um Judas Makkabäus, das war eine kleine Gruppe, denen ist es mit der Kraft Gottes gelungen, die Griechen rauszuschmeißen. Diese Überzahl an Griechen, das hat natürlich das Wirken Gottes sichtbar gewesen. Und das, warum ich das erwähne, ist, das muss man fast schmunzeln, die Sprache, die damals die Feindessprache war Griechisch. Also die waren schlimmer als die Römer noch. Die schlimmste Sprache war Griechisch. Was macht Gott? Er benutzt genau diese Sprache, um später dann das Neue Testament in diese Sprache zu gießen. Das ist die Ursprache des Neuen Testamentes. Ja, so, also Gott ist nicht davon abhängig, du kannst Gott nicht schockieren. Und wenn wir mit großen gottesfeindlichen Mächten umgeben sind, Gott ist immer noch größer. Wir haben einen großen, großen Gott. Das ist Pfingsten. Pfingsten, der Heilige Geist. Und solchermaßen gesegnet und beschenkt mit der Kraft dieses Geistes, das wir heute auch noch sind, ist es nun hilfreich und lehrreich, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und zu fragen, wie kam es zu dieser Sprachverwirrung? Wie kam es zu diesem Babylon? Babylon heißt ja Verwirrung, steht im Text auch drin. Das hebräische Wort ist Verwirrung, Babylon. Babel heißt Verwirrung. Nun, da der Verwirrer, der Verursacher der Verwirrung noch nicht endgültig ausgerottet ist, Ja, er ist besiegt. Besiegt wurde er am Kreuz von Golgatha, aber er ist noch nicht eliminiert, er ist noch nicht ausgelöscht, er ist noch wirksam. Solange können wir aus dieser Geschichte noch einiges lernen. Und ich habe drei kleine Punkte. Erstens, Hochmut kommt vor dem Fall. Der Ausgangspunkt dieses Ereignisses befand sich in einer Talebene im Lande China. So lesen wir es im Kapitel 1, Vers 1. China lag nördlich von Babylon, eine reich bewässerte, fruchtbare Talebene in Mesopotamien. Der Name dieser Landschaft wird im Kapitel 10, also im Kapitel vorher, in den Versen 9 und 10, in Verbindung gebracht mit einem Mann namens Nimrod. Nimrod. Nimrod war ein Sohn von Ham, einem Bruder Sems, und ein Enkel Noahs. Also das kam alles aus dieser Familie, sind die erwachsen. Und wir lesen, und ich lese ganz kurz Kapitel 10, Vers 9, Folgendes. Vor dem Herrn galt er, Nimrod, als ein unerschrockener Jäger. Darum gibt es noch heute das Sprichwort, er gilt vor dem Herrn als ein so unerschrockener Jäger wie Nimrod. Ja, manche lesen diese Stelle als etwas Positives. Ist es aber nicht. Ist nicht so gemeint. Der Name Nimrod, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, bedeutet im Hebräischen Rebell. Das ist der Name. Ja, Sie finden übrigens, ich bin der Gästeführer, wenn Sie vor dem Nürnberger Rathaus stehen, vom Jakob Wolfschen Bau, die Figur ganz links, oben über dem Portal, das ist Nimrod. Das ist immer spannend bei den Führungen, da kann ich richtig aus dem Vollen schöpfen. Dann mich. Naja, das ist ja eine spannende Sache. Nimrod heißt Rebell. Und von dem sagte die Schrift in Vers 8, er war der erste Herrscher, der sich andere Völker mit Gewalt unterwarf. Das hat er begonnen, das gab es vorher nicht. Das hat Nimrod begonnen. Vers 10, den Ausgangspunkt seines Reiches bildeten die Städte Babylon, Verwirrung, Erech, Akkad und Kalne, die im Lande China liegen, alle in der gleichen Ebene. Und von da aus drang er nach Assyrien vor und vergrößerte sein Reich. Also Angriffskrieg. Schau mal an, Angriffskrieg. Der Angriff, das gehörte zu den, ganz nebenbei, zu den 5 Anklagepunkten bei den Nürnberger Prozessen, die man den Nazis gemacht hat. Einer der 5 Punkte war Angriffskrieg. Und hier haben wir es zum ersten Mal. Hier begegnet es uns zum ersten Mal. Die allererste Stadt, die Nimrod dann aufbaute, war Babel. Und da dieses Wort Verwirrung bedeutet, wird bereits gleich zu Beginn klar, dass die Basis, was die Basis und was die Taktik dieses Königreichs war und auf dem alles beruhte, Verwirrung. Verwirrung. Das war das Fundament dieses Mannes, Verwirrung. Dass dieser Nimrod dann ferner glaubte, er könne sein eigenes Königreich gegen das Königreich Gottes aufbauen, war zudem Teil seiner eigenen tragischen Verwirrung. Liebe Geschwister, Verwirrung, das ist ja nicht etwas, was wir nur in der Vergangenheit sehen, sondern das gibt es hier leider, bis in die Gegenwart. Verwirrung gibt es bis heute und Verwirrung war und ist bis heute ein effektives und sehr probates, diabolisches Mittel zur Ausübung von Macht. Bis heute kann man Menschen, also das lässt sich sogar in der Geschichte meiner Lebenszeit zurückverfolgen, internationalen Geschichte, damit lässt sich regieren, indem man Menschen in Angst hält, verwirrt und in Angst hält, und damit kann man Menschen gefügig machen. Das geht. Da hat sich in der Geschichte leider nichts geändert, aber darauf, und das ist die gute Botschaft, darauf liegt nicht die Verheißung. Das mag zwar so sein, wir beobachten es früher bis in die Gegenwart hinein, aber liebe Geschwister, und ich stehe hier als Evangeliumsverkündiger, nicht als Drohbote, sondern das Gute ist, das geht vorbei. Ja, das ist eine Binsenweisheit, nicht? Aber nein, das ist, darauf liegt nicht die Verheißung. Es wird in der Bibel erwähnt als Faktum, aber nicht als Verheißung. die Verheißung hat, die Verheißung sieht so aus, dass die Verwirrung ein Ende haben wird. Warum? Doppelpunkt, weil der Verwinder, der Verwirrer ein Ende haben wird. Der, von dem das alles kommt, der wird ein Ende haben. Und deshalb ist das alles nur von sehr vorübergehender Natur. Denn nicht der Verwirrer ist ewig, nicht die Verwirrung ist ewig. Gott ist ewig. Gott ist ewig. Der Herr ist ewig. Und der, der in euch ist, liebe Geschwister, hier und dort, wo immer ihr zuschaut, das lasst euch bitte sagen, Epheser 4, der, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen dazu. Amen dazu. Zweiter Punkt. Angst und Sorge machen aktiv. Ja, das gilt für alle Seiten, nicht? Das gilt für diejenigen, die Macht erleiden, aber auch für diejenigen, die sie ausüben. In Vers 3 lesen wir in unserem Predigtext, los, wir formen und brennen Ziegelsteine. Das ist zunächst mal noch nichts Negatives. Warum sollen die keine Ziegelsteine brennen? Die Lust zur Aktion klingt da noch durch. Der Aufbruch und so und der Erfolg klingt hier durch. Die gemeinsame Aktion, daraus erwächst Kraft und Aktionsfreude und Ausdauer. Daran ist auch wirklich nichts auszusetzen. Ich will das auch nicht madig machen hier. Daran ist nichts auszusetzen. Aus Hochgefühl werden Ideen und Pläne und neue Erfindungen. Und natürlich ist ein Ziegelstein besser als so ein Lehmziegel, so ein Adobe-Stein, nicht? Hält ja viel länger. Sogar Sandsteine, die werden irgendwann, unsere Burg und unsere Kasematten und so, die werden irgendwann mal das sein, was sie früher waren. Sand. Alles, was aus Sandstein gebaut wird, ist irgendwann mal wieder Sand. Und da unten hier kann man das sehen, wenn man hinlangt, dann bröselt das. Das ist unangenehm. Also nicht hinlangen. Ja. aber das ist, Ziegel sind was ganz anderes. Die sind normiert, man kann ganz anders bauen damit. Und man fühlt sich gut, wenn man dabei Erfolge hat. Das ist alles in Ordnung. Aber man muss da Obacht geben. An einer Stelle muss man Obacht geben, denn wer oder was motiviert mich? Woher kommt die Motivation? Warum tue ich, was ich tue? Aus erfolgreichen, mutigen Aktionen kann nämlich schnell, wenn man da nicht Obacht gibt, Hochmut werden. Ja, man sagt, jetzt, im Vers 4 geht es hier nämlich weiter, auf, das Vers 3 heißt auch los, wir formen, Vers 4, auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. So, jetzt ist so diese leichte Linie überschritten von der dankbaren Erkenntnis. Wir haben was geschafft wir sind's. Hier ist sie auch wieder, diese Angst. Aus Fortschrittswunsch wird der Wahn, berühmt zu werden. Oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, sich einen Namen machen zu wollen. Wenn man sich einen Namen macht, hat es zur Folge, dass ein anderer Name verschwinden muss. Wenn ich meinen Namen auf den Sockel hebe, muss Gott weichen. So ist die Folge, nicht? Und so haben die das auch gedacht. Der Name Mensch dominiert jetzt über alles. Die Motivation, damit wir zusammen halten und damit zusammengehalten wird, damit wir zusammengehalten werden und nicht, heißt es hier, und nicht über die ganze Erde zerstreut werden. So lesen wir es im Vers 4. Und das Dramatische ist, dass genau das, was sie befürchteten, ist eingetroffen. Genau das. Sprachverwirrung ist eingetroffen, Zerstreuung ist eingetroffen. Genau das, was sie eigentlich wollten. Blinder Eifer gegen Gott. Das Emporheben von Götzen, das Anbeten von Götzen, das sich verbeugen vor Götzen anstelle Gottes, hatte schon immer und hat bis in die Gegenwart hinein Blindheit zur Folge und Zerstreuung. Und das hat ja sogar das Volk Gottes erfahren müssen. Sogar die Juden selber haben das erfahren müssen. Das war ja so die größte Front, die Gott immer hatte und das ist die größte Arbeit, die Gott mit seinem eigenen Volk hatte, wenn sie Baal angebetet haben, wenn sie irgendwelche aus Holz geschnitzten Götter angebetet haben anstelle von ihm. Im 5. Buch Mose 4,27 lesen wir, Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. Und er wird eine geringe Zahl von euch übrig lassen unter den Heiden. Zu denen euch der Herr hinwegtreiben wird. Nicht? Und wurden zerstreut unter alle Völker. So der Titel des Buches, das ich momentan lese. Also was wir bei allen Problemen der Gegenwart geschichtlich beobachten können, dass genau das passiert ist. 70 nach Christus, vorher wurden die Juden schon ins Exil gebracht, nach Babylon, Assyrien. Und ab 70 nach Christus wurden sie vollkommen atomisiert. Vollkommen atomisiert. Und das Spannende bis in die Gegenwart hinein ist, dass dieses Wirken Gottes, dieses gerichtshafte Wirken Gottes von damals, kehrt sich jetzt in unseren Tagen übrigens, kehrt sich das um. Wir können auch heute wieder Gott über die Schulter blicken und sehen, mit welchen Aktionen Gott die Welt segnet. Er ist es nämlich momentan höchstpersönlich, der gegenwärtig Juden aus aller Welt zurückholt in sein Land. In sein Land. Das ging 1948 schon los, als die Juden ihr eigenes Land bekommen haben. Israel in so einem kleinen Teil, dann kam der Sechstagekrieg. So, aber das, was seitdem ist diese Bewegung zugange. Aber jetzt momentan, was wir jetzt erleben, das hat an Fahrt zugenommen. Ich weiß nicht, schauen Sie Bibel-TV? Also dort ist es mir vor ein paar Monaten schon zum ersten Mal auch so richtig bewusst geworden, das ist ja Wahnsinn. Äthiopier kommen zurück, aus allen Herren Ländern kommen die momentan nach Israel zurück. Was heißt denn das? Gott führt sein Volk nach Hause. Er führt die zwölf Stämme Israels zurück. Das sind die zwölf Stämme. Die wissen gar nicht, ich bin überzeugt, es gibt in dieser Welt Menschen, die A, gar nicht wissen, dass sie Juden sind und von denen die Juden sind, gar nicht wissen, zu welchem Stamm sie gehören. Aber Gott kann das, was atomisiert ist, wieder ordnen und zusammenführen. Und das erleben wir so im Kleinen. Das ist im Kleinen, so klein ist das gar nicht, aber aus der Froschperspektive nicht. Wir erleben das, wenn wir den Fernseher einschalten, wenn wir Zeitung lesen, erleben wir das. Und der Grund, warum gerade in Israel so, warum das nie zur Ruhe kommt, warum das ständig angefochten wird und es kracht am laufenden Meter, ist, weil das heilige Volk zurückkommt ins heilige Land und es gibt einen einzigen, der das verhindern will. Das ist eben jener Verwirrer, den ich eben schon sagte, weil es der einzige, der dagegen Krieg macht. Warum? Den anderen Völkern könnte es ja egal sein. Das ist irrational. Der Hass gegen Israel ist irrational, genauso wie Antisemitismus. Antisemitismus momentan wieder in vieler Leute Munde, weil es momentan in vielen Teilen der Welt wieder aufebbt, nicht? Und das ist eigentlich was Irrationales. Das gibt überhaupt keinen Sinn, dass ein Land, das von der Größe von Mecklenburg-Vorpommern, die ganze Welt gehasst wird. Das gibt nur aus einer Perspektive Sinn, wenn wir wissen, der Verwirrer hasst es. Der hat einen berechtigten Hass auf Israel, weil er ganz genau weiß, wenn Gott, der Vater, sein Volk zurückholt, wenn das Volk zurückkommt in sein Land, dann kommt nämlich jemand anderes auch zurück. Und wenn er zurückkommt, wenn Jesus zurückkommt, war es das mit dem Verwirrer. Ist es aus. Er weiß das. Er ist der Einzige, der das weiß. Ja gut, wir Christen wissen es auch. Aber ob wir es glauben, weiß ich nicht. Aber er weiß es. Und er hat eine Panik davor. Also alle kriegerischen Auseinandersetzungen, gerade im Blick auf Israel, sind Panikattacken eines geschlagenen Feindes. Liebe Gemeinde, Punkt 3. Das ist der letzte Punkt jetzt. Nie die Rechnung ohne den Wirt machen. Vers 5. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, dass sich die Menschen errichteten. Also der stolze Nimrod und sein vor Kraft strotzendes Volk sind gerade dabei, einen Turm zu errichten. Besser, höher, prächtiger als jemals ein Bauwerk errichtet worden ist. Sie bauen sich so ein antikes Burj Khalifa, das also größer und schöner geht nicht. Und voll Stolz sehen sie ihn und sieht Nimrod und seine Leute, seine stolzen Bauherren, von unten, wie der Turm langsam wächst, wie er an Höhe zunimmt und sind stolz darauf. Sie sehen das Wachsen des Turmes aus der Froschperspektive. Vom Himmel herab heißt es hier aber, aus der himmlischen Perspektive besieht sich auch der Herr, was ihm da so entgegenwächst. Und wie ist seine Reaktion? Im Psalm 2, Vers 4 lesen wir, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Das ist seine Reaktion. So sagt der Psalm. Wer in seinem eigenen Wahn und in seiner Arroganz und Selbstanmaßung den ewigen Gott ausblendet, ignoriert, ihn absetzt und sich selbst zu Gott erklärt, beweist damit keinen gesunden Realitätssinn, liebe Geschwister, sondern traurige Selbstüberschätzung. Denn der Herr im Himmel lacht über sie. Aber beim Lachen blieb es nicht, liebe Gemeinde, beim Lachen blieb es beileibe nicht. Im Gegenteil, Gott hat in seiner leidenschaftlichen Liebe und Gnade für sein Geschöpf eine einzigartige und wirksame Rettungsaktion in Gang gebracht. Und zwar die Rettungsaktion über seinen Sohn und mit seinem Sohn Jesus, dem Christus. Und dem hat das auch das Leben gekostet. Im Gegensatz zur Aktion des Nimrod und nach ihm noch den vielen Nimrods bis heute, ist Gottes Aktion allerdings von Erfolg gekrönt. Das war nicht von Erfolg gekrönt. Das war von Erfolg gekrönt. Er war von Anfang an der Sieger. Gott war von Anfang an der Sieger. Er ist es bis heute und er bleibt es bis in alle Ewigkeit. Und Pfingsten, liebe Geschwister, heißt, sich klar machen, Jesus hat über alle Verwirrer und über alle Verwirrnis gesiegt. Er hat himmlische Klarheit geschenkt. Und uns wird heute, indem wir ihn annehmen, das Geschenk des Heiligen Geistes annehmen, schon eine Vorauszahlung dieses Sieges gut geschrieben, zum Trost und zu stetem Gebrauch. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist, dass alle Verwirrnis durch die Jahrtausende hindurch bis in die Gegenwart hinein in dir ein Ende gefunden haben. Denn du bist der Sieger. Deinen Sieg verkünden wir. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und dazu mach uns tüchtig, dazu schenk uns das Herz, dazu schenk uns die Freude. Und für alle, die diesen Herrn noch nicht aufgenommen haben, die lade ich jetzt an dieser Stelle ein, mitzubeten. Denn wenn sie das folgende Gebet bejahen können, wenn sie dazu Ja sagen können, dann sind sie von nun an bis in alle Ewigkeit reich beschenkt. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich liebst und für mich am Kreuz gestorben bist. Dein kostbares Blut reinigt mich von jeder Sünde. Du bist mein Herr und mein Retter, jetzt und für immer. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du heute lebst, jetzt und heute. Dank deines vollbrachten Werks am Kreuz bin ich jetzt ein geliebtes Kind Gottes. Und der Himmel ist mein Zuhause. Danke, dass du mir das ewige Leben gegeben hast. Danke, dass du mein Herz mit deinem Frieden und deiner Freude erfüllt hast. Amen.